Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Bienvenue und hallo, guten Tag zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de. Bienvenue, warum spricht er Französisch? Ja, dieser Formel 1 Grand Prix, der an diesem Wochenende ansteht, ist in Montreal, Quebec, Kanada. Und was spricht man in Montreal für gewöhnlich, in Quebec sowieso? Französisch. Ja, und deswegen dachte ich, komm, machst du den französischen Einstieg, einfach mal was Neues wagen. Ja, vielleicht mache ich das einfach mal in jeder Landessprache jetzt in den nächsten Rennen. Mal gucken, bis wir dann bei Ungarisch sind, dann wird's schwierig. Mein Name ist Kevin Scheuren. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, zuhört heute bei unserer Vorberichterstattung auf den Kanada Grand Prix und begrüße natürlich an meiner Seite meinen Co-Moderator Ole Waschkau.
Hallo.
Und von unserem Partner motorsporttotal.com, formel1.de, die jedes Motorsportformat hier bei meinsportradio.de präsentieren, begrüße ich wie immer den Chefredakteur Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin, hallo Ole.
Es ist der große Superfight zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel an diesem Wochenende. Superfight. Ich benutze dieses Bild deswegen, weil letztes Jahr ungefähr um diese Zeit Muhammad Ali gestorben ist. Lewis Hamilton das Rennen gewann und diesen Sieg an Muhammad Ali gewidmet hat und auch dann, bevor er aufs Podium gegangen ist, diesen Ali-Shuffle gemacht hat und so ein bisschen einen auf sein großes Idol gemacht hat. Und das ist so ein bisschen das Bild, was ich heute auch ja verwenden möchte. Der Thriller in Kanada so ein bisschen, denn wir hoffen ja darauf, dass die beiden wieder in ihren Zweikampf kommen. Bevor wir aber über das Rennen sprechen, möchte ich euch vorab auf unsere Facebook-Seite hinweisen. Starting Grid könnt ihr bei Facebook finden, natürlich auch wie meinsportradio.de, motorsporttotal.com und formel1.de. Aber bei uns könnt ihr natürlich dann über die aktuellen Podcasts sprechen mit uns und uns Fragen stellen. Ja, also wenn ihr Fragen habt, die wir hier in der Sendung bearbeiten und beantworten sollen, dann könnt ihr das da gerne machen. Empfehlt uns weiter, liked uns bei Facebook und kommentiert fleißig. Wir freuen uns, mit euch da in Unterhaltung zu treten, natürlich auch bei Twitter. @KS_0811, da findet ihr mich, @MikeWeiss, MikeWeiss, dort findet ihr Ole, @MST_ChristianN, das ist der Twitter-Handle von Christian Nimmervoll und #StartingGridMSR, wenn ihr über die Sendung diskutieren wollt. Ja, das einfach mal diesmal ganz vorne vorweg. Drei Knackpunkte haben wir natürlich auch wieder zu besprechen vor diesem großen Preis von Kanada. Und wir fangen mit etwas an, was so ein bisschen sehr subjektiv ist, ja, Christian, mit der Lieblingsstrecke. Und Kanada ist durchaus ein Rennen im Formel-1-Kalender, das bei Fans und Fahrern sehr beliebt ist, ne?
Ja, das stimmt. Also bei Fahrern einerseits, man kann ganz gut überholen. Ich glaube, es ist auch fahrerisch eine gewisse Herausforderung, auch wenn es relativ viel Stop and Go ist. Aber die Betonmauern stehen ganz ähnlich wie in Monaco relativ nah an der Strecke. Also dass man einen Fehler macht, der dann hart bestraft wird. Die Wahrscheinlichkeit ist in Montreal auch relativ hoch. Und bei Fans sowieso. Also erstens für die Fans vor Ort, weil Montreal einfach eine unfassbar tolle Stadt ist. Ich war auch schon zweimal, ich weiß jetzt gar nicht, war ich schon dort. Abgesehen von den extrem teuren Zigaretten in Kanada, macht die Stadt richtig Laune. Die Strecke liegt auch relativ nah in der Stadt, also nicht jetzt direkt downtown, aber es ist alles öffentlich hervorragend erreichbar. Und die Stimmung in der Stadt ist einfach gut. Also da gibt es ein paar so Partymeilen, wo man auch abends ganz gut Zeit verbringen kann. Die Strecke macht Spaß, weil relativ viele Unfälle da immer passieren und nicht der Unfälle wegen, aber die Safety Cars halten die ganze Nummer einfach spannend. Also Montreal echt ein toller Grand Prix. Für mich immer so ein bisschen vergleichbar mit Melbourne. Das hat eine ganz ähnliche Atmosphäre. Ist auch ein Stadtkurs, ist auch im urbanen Zentrum sozusagen leicht erreichbar. Hervorragend, ich freue mich drauf. Wird bestimmt wieder ein tolles Wochenende.
Ja, Ole, auf dem Circuit Gilles Villeneuve, da ist schon vieles passiert. Ja, da haben wir schon viele spannende, erinnerungsträchtige Rennen gesehen. Wir beide, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, Montreal, das wäre auch eine Strecke, wo wir mal gerne hinfahren würden. Einfach auch, was Christian gerade beschrieben hat, um das ganze Feeling zu erleben. Aber ich glaube, wir können uns darauf freuen, dass es anders als die letzten Rennen nicht langweilig werden wird, ne?
Nee, Kanada ist eigentlich tatsächlich nie langweilig, was auch sehr gut ist. Also ist eigentlich auch eine meiner Lieblingsstrecken im Kalender, wenn nicht sogar meine absolute Lieblingsstrecke. Und es ist eigentlich jedes Jahr was los. Und ich glaube, gerade dieses Jahr mit dem Kampf, der da vorne an der Spitze tobt, wird da, glaube ich, einiges gehen im Rennen. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Also bin ich sehr gespannt.
Ja, ich habe es ja gerade gesagt, es ist auch so ein bisschen die Lieblingsstrecke von so manchem Fahrer. Ganz besonders dieses Spitzentrio dieses Spitzenquartett, die beiden Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen, aber vor allem die Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton, der bereits 5-mal in Kanada gewinnen konnte, und Valtteri Bottas. Christian, das sind echte Fans dieser Strecke. Ist das auch so ein bisschen der Hoffnungsschimmer für vor allem Valtteri Bottas? Wir haben ja schon drüber gesprochen. Russland liegt ihm und Kanada liegt ihm. Könnte das eine Chance für ihn sein an diesem Wochenende?
Ja, absolut. Also ich glaube, ganz ähnlich wie Sochi, wo er ja seinen bisher einzigen Sieg gefeiert hat und wirklich eine astreine Performance hingelegt hat, weil da war er auch einfach vom Speed her schneller als Lewis Hamilton. Anders als in Monte Carlo das der Fall war, da hat der Lewis einfach verwachst gehabt, aber ich glaube, das war nicht wirklich ein repräsentatives Wochenende aus Lewis Hamiltons Sicht. Aber ich glaube, Kanada wird insofern beim Mercedes-Team-Duell besonders interessant, weil, wie du schon richtig angesprochen hast, beide Fahrer auf dieser Strecke extrem gut klarkommen. Also das ist eine Valtteri Bottas-Special-Strecke sozusagen und es ist auch eine Lewis Hamilton-Special-Strecke. Und jetzt werden wir so richtig, hoffentlich ohne irgendwelche Setup-Probleme oder andere äußere Einflüsse, werden wir mal richtig sehen, was die beiden denn zu leisten imstande sind auf ihren absoluten Lieblingsstrecken oder wo sie immer gut funktioniert haben. Das wird hochinteressant. Freue ich mich drauf. Und es gibt auch noch den einen oder anderen ein bisschen weiter hinten, der mit Stop and Go ganz gut klarkommt. Umgekehrt glaube ich mich zu erinnern, dass Sebastian Vettel jetzt Montreal auch schon gewonnen hat. Ja,
einmal,
oder?
2013, aber nur, genau. Eben nur einmal. Er war aber dreimal auf der Pole.
Richtig, aber Montreal war nie die ultimative Vettel-Strecke, so wie man es jetzt bei Lewis Hamilton oder Valtteri Bottas sagen würde. Nein, das heißt, davon ausgehend, dass Ferrari momentan einen ganz leichten Wettbewerbsvorteil hat vom Auto, kann ich mir vorstellen, dass das an der Spitze diesmal richtig, richtig eng wird, weil die zwei Mercedes-Jungs man, denke ich, schon auf dem Zettel haben muss für dieses Wochenende.
Ole, ich erinnere mich an letztes Jahr, da war ja dieser große Zweikampf zwischen Lewis Hamilton und Nico Rosberg und wie gesagt, dieser Ali Shuffle, den Hamilton da gezeigt hat. Das war auch so ein bisschen diese Kampfansage, diese erneute Kampfansage an Nico Rosberg. Jetzt ist sein Gegner Sebastian Vettel. Ist für Lewis Hamilton ein Sieg an diesem Wochenende Pflicht?
Naja, angesichts der Tatsache, dass er ja einen Sieg Rückstand auf Sebastian Vettel hat, ist es eigentlich Pflicht, tatsächlich. Und gerade das letzte Rennen in Monaco lief nicht sehr gut. Russland lief ja auch schon nicht sehr gut für ihn. Und ja, er ist so ein bisschen gerade so im Schatten von Sebastian Vettel unterwegs und deswegen muss er natürlich eigentlich zurückschlagen an diesem Wochenende. Mercedes hat ja vorher schon gemunkelt, ob das Auto denn tatsächlich so gut geht wie in den letzten Jahren in Montreal. Man glaubt ja irgendwie nicht daran, aber für Lewis Hamilton wäre es wichtig, hier wirklich ein gutes Wochenende zu haben und natürlich den Sieg zu holen. Am besten natürlich darauf hoffend, dass Sebastian Vettel vielleicht ausfällt.
Ja, aber Sebastian Vettel ist natürlich, Christian, wie wir das gerade schon gesagt haben, dreimal Pole-Setter gewesen in Kanada. Das heißt, Qualifying in Kanada scheint ihm zu liegen. Der Ferrari, würde ich jetzt fast auch behaupten, ist in Sachen Qualifying dieses kleine bisschen besser als Mercedes. Wie wichtig ist denn die Pole-Position in Kanada?
Schon wichtig wie auf jeder Strecke, aber natürlich bei Weitem nicht in der Bedeutung, wie wir es vor 2 Wochen in Monte Carlo hatten. Also man kann in Montreal schon ganz gut überholen. Wir haben da ja bei Start und Ziel und rund um die Wall of Champions sozusagen, über die wir dann später noch sprechen werden, haben wir eine extrem lange Gerade davor und auch danach nochmal ein gerades Stück, beides auch mit DRS-Möglichkeiten. Also man kann in Montreal schon überholen. Die Pole ist vielleicht deswegen nicht ganz undankbar oder weit vorne zu stehen, weil es in der ersten Kurve gelegentlich mal hakt und da ist es vielleicht ein Vorteil. Aber ich glaube nicht, dass wir sagen müssen, dass die Pole schon eine Rennvorentscheidung oder ähnliches bringt, sondern du kannst in Montreal ohne weiteres auch aus der zweiten, vielleicht aus der dritten Reihe gewinnen oder vielleicht sogar von noch weiter hinten, wenn der Rennverlauf durch ein Safety Car, wo dann zufällig die Strategie passt, dass du dann halt profitierst davon, wie es Pascal Wehrlein ja auch schon mal gezeigt hat dieses Jahr. Also ich glaube, solche Dinge, wenn man da einen richtigen Riecher hat, die können in Montreal passen und da kommt natürlich dann auch irgendwann mal Wetter ins Spiel. Da werden wir uns auch überraschen, aber ich glaube, auch darüber werden wir ja noch sprechen.
Ganz genau, das hast du schon gut angesprochen. Wir sprechen heute in der Sendung natürlich noch über Reifen und Bremsen, über das Wetter, über diverse andere Themen noch. Die Wall of Champions, die hast du gerade angesprochen, tolles Stichwort. Es gibt auf dem Circuit Gilles Villeneuve eben diese eine ikonische Stelle, die Wall of Champions. Warum heißt sie Wall of Champions? Einige Formel-1-Weltmeister haben sie schon sehr nah kennengelernt, haben sie bereits geküsst. Ich erinnere mich an das Jahr 1999, als innerhalb von ein paar Runden Michael Schumacher, Damon Hill und Jacques Villeneuve die Wall of Champions von nahem begrüßt haben. Jetzt wurde die in Anführungsstrichen entschärft, Christian. Was hat man da gemacht?
Also was die gemacht haben, und das, ich finde in Wahrheit, was dieses Jahr gemacht wird, ist gar nicht mehr so entscheidend, sondern für mich ist die Wall of Champions schon entschärft worden ab dem Zeitpunkt, wo die das Abkürzen über diese Schikane ermöglicht haben. Da hat die in Wahrheit schon den eigentlichen Charakter verloren, weil du, in den letzten Jahren haben wir immer wieder gesehen, gerade im Training und im Qualifying, dass da einfach geradeaus gefahren wird. Was sie dieses Jahr noch gemacht haben, ist, die haben AstroTurf, also diese Rasengittersteine nochmal ersetzt und haben es komplett asphaltiert. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht genau, was die mit Speedbumps innen machen oder wie das dieses Jahr aussehen wird. Ich hoffe nur, dass da auch ordentlich dann, sodass nicht die Fahrer von vornherein einfach geradeaus gehen. Vor allem im Qualifying, aber dann auch im Rennen, im Zweikampf, weil das wäre schade, wenn man uns da spannende Szenen beraubt. Das ist ganz ähnlich wie in der Hafenschikane in Monte Carlo. Man denkt da natürlich an die Sicherheit, weil es eine sehr, sehr schnelle Stelle ist. Man kommt da an von einer extrem langen Geraden aus der Haarnadel raus mit weit über 300 km/h. Also insofern nachvollziehbar, aber natürlich schade, weil der Fahrer nicht mehr im gleichen Maße in der Konzentration gefordert ist, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war.
Ja, Ole, ich habe einen YouTube-Kanal für mich entdeckt, wo es sehr viele alte Rennen zu sehen gibt, vor allem aus den 90er Jahren. Und das war ja die wilde Zeit der Formel 1, da bin ich mit groß geworden. Und von ITV, also schottisches Fernsehen. Und da gibt's dann das ganze Rennen mit Vorberichterstattung, mit Werbeblöcken und allem. Also kann ich euch nur empfehlen, müsst ihr mal googeln. Und da habe ich mir den Kanada Grand Prix 1998 nochmal angeguckt. Und diese Phase dieser Wall of Champions, wenn die da wirklich diese Schikane versuchen, so gut es geht zu nehmen und kratzen an der Wand. Ja, und das war alles so roh. Es war alles ein bisschen männlicher, muss ich fast schon sagen auch. Ist das, Ole, das, was wir auch heutzutage so ein bisschen vermissen, auch jetzt mit diesem Umbau da?
Ja, das macht man ja auf vielen Strecken. Also wo potenziell eine Gefahr bestehen könnte im Ausnahmefall, wird das ja gleich entschärft. Da wird eine Auslaufzone von 80 Metern oder 80 Kilometern gefühlt gemacht und alles hingebaut, damit da ja keiner reinkracht und damit sie alle schön brav hintereinander da langfahren. Das ist so ein bisschen schade. Und gerade bei der Wall of Champions, wenn die nicht entschärft wäre, sondern wirklich noch die alte wäre quasi, beziehungsweise diese Schikane, ich glaube, dann würde da auch noch ein bisschen mehr Brisanz drin sein in diesem Rennen. Und ja, es ist so ein bisschen schade, aber man hat es ja nicht nur da. Also man hat es ja auch in Mexiko zum Beispiel, die letzte Kurve, oder auch auf anderen Strecken. Und ja, vielleicht können Liberty Media ja da so ein bisschen wieder was machen, dass es ein bisschen männlicher wird. Also man hat ja im darauffolgenden in Baku diese Stelle mit der Altstadt, da geht so ein bisschen in die Richtung, aber naja, Baku ist halt Baku.
Ja. Erinnerungsträchtige Rennen. Ich erinnere mich an das Jahr 1997, da war ich mit meinen Eltern im Urlaub. Da haben wir in einem Restaurant gesessen und da lief Formel 1. Etwas, was heute natürlich auch nicht mehr sein würde. Aber damals lief es einfach. Wir waren in Frankreich und das heißt, man hat auch da mit Olivier Panis natürlich jemanden gehabt, den man da angefeuert hat in Frankreich. Und der hatte einen schweren Unfall, 97. Das Rennen wurde auch dem danach abgebrochen. Er hat sich beide Beine gebrochen. Aber ich erinnere mich halt noch genauer daran, wie wir dann ins Hotel gegangen sind und die ganze Zeit erfahren wollten, was ist eigentlich mit Panis passiert. Es war ein spannendes Rennen. Könnt ihr euch, was sind eure erinnerungsträchtigsten Kanada Grand Prix, Christian?
Also für mich ist es tatsächlich das Rennen 1998, das du vorhin angesprochen hast. Ganz einfach, ich bin Österreicher und habe diese Anfangszeit von Alexander Wurz relativ intensiv miterlebt, damals noch als Fan. Und zum einen ist 97 Montreal sein erster Grand Prix gewesen, wo er direkt seine erste Führungsrunde auch hatte. Daran erinnere ich mich noch ganz gut. Und 98 dann dieser Startunfall. Also generell ein extrem turbulentes Rennen und dieser Startunfall, wo er sich direkt mal ein paar Mal überschlagen hat, sah wahnsinnig spektakulär aus. Passiert ist zum Glück überhaupt nichts. Und dann gab es ja, glaube ich, auch einen zweiten Start, wo es direkt wieder gekracht hat. Und dann, soweit ich mich erinnere, Giancarlo Fisichella auch gegen Michael Schumacher um den Sieg gekämpft. Also das war ein richtig cooles, klasse Rennen in Montreal. Und ein zweites Rennen, an das ich mich auch noch sehr gern zurückerinnere, war 2007 der erste Sieg von Lewis Hamilton, der nach einer Strähne von, ich glaube, 7 oder 8 Podestplätzen direkt mal sein erstes Rennen gewonnen hat. Und da wurde uns dann allen klar, der fährt in seinem ersten Jahr direkt um die Weltmeisterschaft mit. Also das sind so zwei Montreal-Rennen, die mir spontan einfallen. Und letztes Jahr habe ich auch noch eine nette Erinnerung an diese Möwengeschichte mit Lewis Hamilton und Sebastian Vettel. Ich weiß gar nicht mehr genau, worum es da ging, um ehrlich zu sein. Aber ich sehe noch vor mir einen kindlich lachenden Sebastian Vettel, der mit Lewis Hamilton über diese Möwe diskutiert. Großartiges Fernsehen, finde ich. Das ist auch eine schöne Erinnerung an Montreal, die ich habe.
Ole, was ist bei dir in Erinnerung geblieben?
Also da gibt es tatsächlich viele, also mehr auch gefühlt als bei anderen Rennen. Also 98, klar, mit diesem legendären Startunfall. In gewisser Weise auch 2000, wo ja Jacques Villeneuve im Rennen tatsächlich ziemlich gut war und dann Ralf Schumacher, glaube ich, war es, rausgekegelt hat und Michael Schumacher sich dann noch bei Einsätzen im Ring gedreht hat. 2001 war ja noch der legendäre Doppelsieg der beiden Schumacher-Brüder. 2011 dieses ja doch sehr lange Rennen. 2007 ja. Mit dem Unfall auch von Kubica, 2008 dann der Sieg von Kubica. Also die Liste ist lang in Kanada und das ist schön, dass es sowas gibt und ich hoffe, dass es dieses Jahr wieder so wird.
Auch mir fällt noch, Kevin, eine grandiose Geschichte an aus Montreal. Das muss 1991 oder 92 gewesen sein, als Nigel Mansell den Sieg schon in der Tasche hatte und dem Publikum zugewinkt hat und dann das Auto, so wie es überliefert wurde, zumindest abgewürgt hat in seiner Euphorie. Also auf den letzten Metern tatsächlich den Sieg noch hergeschenkt hat.
Ah, oh, geil, da erinnere ich mich auch noch dran. Habe ich letztens noch ein kleines Video zugesehen. Ah, oh, sensationell. Was sind eure Lieblings-Kanada-Grand Prix? Ihr merkt, wir haben richtig Bock auf das Rennen. Wir können ständig und weiter darüber sprechen. Was sind eure Highlights? Welche Rennen sind euch in Erinnerung geblieben? Schreibt sie unter die Kommentare auf unserer Facebook-Seite, unter die Kommentare oder in die Kommentare unter unserem Podcast auf meinsportradio.de über Twitter, Hashtag StartingGridMSR. Wir wollen das wissen. Ich will das wissen. Da sprechen wir dann vielleicht dann in der Nachberichterstattung nochmal drauf, wenn ihr da so ein paar Ideen noch habt und warum. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann fangen wir an mit technischen Knackpunkten. Und da geht es dann um Reifen und Bremsen. Bleibt dran bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Wir blicken voraus auf den großen Preis von Kanada in Montreal auf dem Circuit Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve, legendärer Ferrari-Fahrer, ehemaliger Formel 1 Weltmeister auch und natürlich der Vater von Jacques Villeneuve, also Second Generation Driver, wenn man so will, der auch Formel 1 Weltmeister war. Und uns erwartet ein spannendes Rennen. Uns erwartet vor allem ein Rennen in Sachen Abnutzungskampf. Und das ist gar nicht mal so das Problem mit den Reifen. Denn, Christian, die Reifen sind nicht das wichtigste Thema an diesem Wochenende. Denn Pirelli bringt die Soften, Supersoften, Ultrasoften mit. Das heißt, das mit dem Abrieb, das ist gar nicht so problematisch, ne?
Genau, generell dieses Jahr haben wir die Erfahrung gemacht, dass diese neue Generation der Pirelli sich ganz selten vom Verschleiß an die Grenzen gerät. Im Gegenteil, wir haben eher das andere Phänomen, dass sich die Fahrer in den meisten Fällen noch weichere Reifen wünschen würden, war ja in Sochi auf einer Strecke, die ganz ähnlich ist wie Montreal von der Charakteristik, ganz extrem, zuletzt in Monte Carlo auch. Pirelli liefert jetzt wieder das weichste Material. In den vergangenen Jahren war manchmal ein bisschen Graining auf dem Vorderreifen-Thema, aber Pirelli, da habe ich mich gerade noch durch die Vorschau von denen gefuchst, rechnet nicht damit, dass das dieses Jahr ein Thema sein wird. Ich glaube, es geht auch sehr, sehr klar in Richtung ein- oder maximal Zwei-Stopp-Strategie, wahrscheinlich eher Ein-Stopp-Strategie, wobei man da ein bisschen natürlich variieren kann in Erwartung von einem Safety-Car möglicherweise, dass man ein bisschen rumspielt. Aber wie du ganz richtig sagst, die Reifen sind nicht das große Thema, sondern es werden eher die Bremsen sein, weil Montreal gehst du 4-mal über 300 km/h mit anschließenden sehr harten Bremszonen und da kommen die Bremsen einfach an ihr Limit. Und da bin ich gespannt, ob es vielleicht wieder den einen oder anderen gibt, wo man dann schönen Bremsstaub sieht beim Boxenstopp, wenn der Schlagschrauber den Staub einfach rausbläst, oder wo auch gegen Ende des Rennens vielleicht jemand ein bisschen schon haushalten muss, um einfach nicht einen kompletten Bremsdefekt zu riskieren. Das haben wir in Montreal immer schon gesehen und das kann auch dieses Jahr wieder ein Thema sein, vor allem, weil die Autos in dieser momentanen Generation ja sehr, sehr schnell sind, aber auch sehr schwer sind. Das heißt, die Last, die auf die Bremsen wirkt beim Bremsen, die ist momentan höher, als sie noch vor 10 Jahren war. Und ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt am Wochenende.
Ja, ihr werdet das natürlich zu Hause gehört haben, wenn ihr aufmerksam zugehört habt. Meine beiden Kollegen haben es nicht getan. Gilles Villeneuve war natürlich nicht Formel 1 Weltmeister, sondern Vize-Weltmeister. Das sind und 79, ja, aber das wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Nicht, dass man mir sagt, er hat keine Ahnung von dem, was er redet. Reifen sind aber trotzdem ein Thema, denn dieses Arbeitsfenster, Ole, dieses Temperaturfenster, was die Reifen haben müssen für schnelle Rundenzeiten, ist vor allem bei den Vorderreifen sehr, sehr wichtig in Kanada. Und dann schauen wir natürlich auch ein bisschen auf das Qualifying, dann schauen wir auch ein bisschen zum Beispiel im Rennen dieses Delta zu erreichen, was man braucht, um im Boxenstopp-Fenster zu sein, damit man eben vielleicht auch da was reißen kann. Vorderreifen auf Temperatur bringen, da tut sich vor allem Mercedes schwer mit. Ist das wieder ein erneuter Vorteil für Ferrari?
Naja, auf dem Papier schon. Gerade dieses Jahr wird es mit den Reifen generell, glaube ich, interessant, weil sie ja länger halten. Und weil da natürlich dann die Strategien ganz interessant werden. Und vielleicht hat das ein oder andere Team, vielleicht gehört Mercedes dazu, wieder Probleme mit den Reifen. Das würde mich nicht wundern und vielleicht ist das tatsächlich dieses Jahr mal der Knackpunkt so ein bisschen in Kanada. Lass ich mich gerne überraschen. Also ich sehe Mercedes zwar gefühlt schon da vorne, aber es würde mich auch nicht überraschen, wenn sie halt wieder die Probleme bekommen, weil Kanada ist eine sehr spezielle Strecke.
Ja, die Strategie ist natürlich auch ein bisschen abhängig vom Wetter, ne? Das wird gleich noch ein Thema sein, obwohl wir können es eigentlich auch jetzt schon mit reinnehmen. Freitag wolkig bei 23 wölkig. Grad, wölkig auch schön, ne? Samstag so ein bisschen Mischmasch, Sonne und Wolken bei 23 Grad und am Sonntag, damit ist natürlich spannend, 27 Grad, ich nehme an, ein bisschen schwüler, denn es soll auch Gewitter geben können, ne? Das ist ja immer so die Sache, Christian. Wenn es natürlich regnen sollte, dann fliegt alles über Bord.
Ja, dann wird Montreal wirklich völlig verrückt, weil bei diesen hohen Geschwindigkeiten musst du das Auto erstmal auch richtig abbremsen können. Es ist ja ganz normal, schon bei normaler trockener Fahrbahn, dass die dann und wann mal, speziell bei dieser Kurve, bei der ersten Zwischenzeit, ich weiß jetzt gerade die Nummer nicht oder auch nicht, wie die heißt, aber dass die immer mal am Ausgang diese Kurve dann anstreifen, und das ist im Regen, bist du dann natürlich schnell mal einen Meter weiter rechts und klebst dann halt richtig drin in der Leitplanke. Also Regen wäre völlig verrückt in Montreal, dann wird es richtig heiter und das alles zu Primetime in Europa. Ich würde es mir eigentlich wünschen, weil wir haben dieses Jahr, haben wir schon so eine richtige Regenschlacht gesehen? Helft mir mal kurz.
Nein. Nee.
Kann mich nicht erinnern,
nicht.
Oder?
Noch gar kein Regen.
Also wäre eigentlich an der Zeit.
Ja, deswegen, das ist ja nochmal diese zweite Unbekannte dann. Ne? Wir wissen ja zwar aus den Tests, aus diesen Kunstregentests, die sie da gemacht haben in Barcelona, wo sie ja eine Woche zu früh gekommen sind oder ein paar Tage zu früh, weil es danach hat es ja angefangen zu schütten. Das wäre wirklich eine spannende Sache, weil dann bin ich gespannt, Ole, welcher Fahrer kommt mit diesen neuen Autos im Regen noch mal besser klar?
Das ist richtig und ich glaube, echter Regen ist dann doch noch ein bisschen was anderes als eine künstlich bewässerte Strecke, weil das hat natürlich dann auch was mit Temperaturen zu tun und mit Wind und anderen Dingen. Und das wird, glaube ich, also eigentlich muss es regnen. Also müssen wir mal vielleicht irgendwo eine Petition starten oder so. das bitte regnet, weil das wird dann, glaube ich, sehr interessant. Also da spürt mir natürlich sofort der Name Max Verstappen im Kopf rum. Ne? Und gerade für Red Bull wäre das vielleicht ganz gut, aber auch vielleicht dann ein Fernando Alonso oder so, der dann was machen kann oder auch andere Fahrer wie Sergio Perez. Also das wäre eine sehr gute Sache. Und gerade jetzt zum Beispiel 2011, als es geregnet hat, das war ja auch absolut unvorhersehbar oder auch, glaube ich, ein Rennen 1981, wo es geschüttet hat wie aus Eimern. Und das ist dann einfach wirklich, wie gesagt, unberechenbar. Und das wäre noch das i-Tüpfelchen. Und dann gibt es vielleicht auch mal wieder eine Überraschung.
Christian, wenn es jetzt blöd läuft, dann regnet es halt nicht. Ja, welche Strategie siehst du dann da? Glaubst du, man könnte sogar auf einen Stopp gehen?
Ja, das halte ich sogar für die wahrscheinlichere Variante. Ich glaube, dass wir am Freitag natürlich ein bisschen schlauer sein werden, weil wir nicht genau wissen, wie funktionieren jetzt die Ultrasofts, aber die Reifenauswahl der Fahrer, die ja sehr stark Ultrasoft-lastig ist, und die konnten sich ja die Reifen auch selbst aussuchen für diesen Grand Prix, die zeigt eigentlich schon, dass, glaube ich, keiner damit rechnet, dass jetzt die Reifen wahnsinnig schnell verschleißen werden. Also ich gehe fast davon aus, dass unter normalen Umständen beim Trockenrennen eine Einstopp-Strategie eher die Regel sein wird. Ich glaube glaube aber, dass zwei Stops auch möglich sind. Und wenn ich mich recht erinnere, war es im letzten Jahr ja auch so, dass der Sieger eine Einstop-Strategie gefahren hat, der Zweite eine Zwei-Stop-Strategie. Ich glaube, das wird sich ganz ähnlich wie im vergangenen Jahr verhalten.
Dann haben wir natürlich die zweite Problematik und das sind die Bremsen. Denn das ist wirklich ein Thema, das hat Christian ja gerade schon angesprochen. Man geht von sehr hoher Geschwindigkeit auf sehr niedrige Geschwindigkeit, auch zum Beispiel in eine Haarnadelkurve und natürlich auch Richtung Wall of Champions, dieser letzten Schikane, muss man natürlich auch hart bremsen. Wir haben da zwei Teams, die mit Bremsen in dieser Saison bereits schlechte Erfahrungen gemacht haben. Einmal ist das ein Team, das mit vorne angreifen will, Red Bull. Und dann ist es Haas. Ist das so ein bisschen, Ole, das Blöde für vor allem Red Bull? Man könnte vielleicht ein bisschen ranrücken, aber am Ende sind es eventuell auch wieder die Bremsen, wo schon beide Fahrer in dieser Saison Ausfälle zu verkraften hatten?
Ja, es liegt nah. Und ich glaube, also gerade bei Haas zum Beispiel schwitzt man auch schon Angst und Wasser, glaube ich, vor diesem Rennen, dass die Bremsen ja halten. Gut, Esteban Gutierrez fährt nicht mehr mit. Aber dann auch gerade Red Bull, ich glaube, die haben vielleicht doch so ein bisschen Schiss, dass da vielleicht wieder was schief geht, weil du hast es gesagt, bei beiden Fahrern ist das Problem schon aufgetreten. Und gerade in Kanada liegt es nahe, dass es dann wieder auftritt. Und vielleicht gehen sie dann ein bisschen mehr auf Vorsicht und hoffen, dass sie dann durchs Rennen kommen und nehmen sich dann vielleicht so eine gute Ausgangslage dann so ein bisschen selbst weg, weil auch wenn das auf dem Papier dem Red Bull nicht so liegt, hat man ja 2014 gesehen, dass es eigentlich doch der Fall ist, dass der Red Bull eigentlich ganz gut funktioniert und vielleicht ist das dieses Jahr dann wieder so und das wird dann durch die Bremsen zunichte gemacht. Also außer man hat es wieder in den Griff bekommen, aber scheinbar sind die Bremsprobleme ja so ein bisschen hausgemacht, was am Design des Autos liegt. Also ist ein bisschen schade für Red Bull.
Ja, denn vor ein paar Jahren konnte Daniel Ricciardo noch profitieren, weil die Mercedes große Bremsprobleme hatten. Mercedes und Bremsen kann natürlich auch dieses Jahr wieder so ein bisschen zur Problematik werden. Christian, nochmal zu Red Bull. Wo steht das Team denn jetzt vor Kanada mit der Gewissheit, dass die Bremsprobleme bekannt sind?
Ich glaube, sie stehen immer noch relativ unverändert auf diesem dritten Platz. Also die haben natürlich die große Update-Maschinerie angeworfen. Was da jetzt neu kommt für Montreal, muss ich ehrlich zugestehen, weiß ich nicht genau. Die werden mit Sicherheit ein anderes Flügelpaket fahren als in Monte Carlo, aber das tun ja alle. Ich bin gespannt, aber alles andere als Red Bull wieder auf dem dritten Platz zu sehen, würde mich überraschen. Ich glaube, sollten die Bremsen tatsächlich eine Schwierigkeit werden, wie es Ole gerade angesprochen hat, müssen die vielleicht sogar ein bisschen aufpassen, dass nicht Williams möglicherweise relativ nah rankommt, weil die in Montreal auf Hochgeschwindigkeitsstrecke mit Mercedes-Motor traditionell sehr gut funktionieren. Und zwischen Mercedes und Ferrari glaube ich, dass der Motorenunterschied nicht mehr wahnsinnig groß ist, aber zwischen Mercedes und Red Bull, also dem Renault-Motor oder Tag Heuer-Uhrwerk steckt da drin, wenn man es ganz Marketing genau nimmt, da glaube ich schon, dass durchaus noch ein Unterschied vorhanden ist. Und dann kann ein Felipe Massa vielleicht ein bisschen an die beiden ranrücken. In Wahrheit ist es aber ein wenig Kaffeesatz lesen. Also ich glaube, wir müssen uns da überraschen lassen, was das Wochenende bringt. Aber ich sehe Red Bull aus eigener Kraft vom Gefühl her nicht siegfähig dieses Wochenende. Das wäre eine sehr, sehr große Überraschung für mich.
Ich wollte gerade sagen, als du Williams sagtest, dachte ich, du meinst auch Lance Stroll. Aber
Hallo. Jetzt sein Heim Grand Prix.
Ja, gut.
Lass ihn.
Den beendet er nicht. Schauen wir mal ins Mittelfeld. Ja, da haben wir dann Williams, da haben wir dann Haas, da haben wir dann Toro Rosso und Force India, die mit jeder Menge Selbstbewusstsein nach Kanada fahren. Ole, wie siehst du die Aufteilung vielleicht im Mittelfeld bei diesem Rennen?
Ja, ist schwierig, weil wir haben den Faktor Williams beziehungsweise den Faktor Stroll natürlich, so dass Williams natürlich irgendwie ein Mann-Team ist. Felipe Massa hat auch im Williams da schon gute Leistungen gezeigt, aber ich meine, Force India hat auch einen Mercedes-Motor und da sind beide Fahrer gut. Also würde ich Force India tendenziell eher vor Williams sehen und danach würde ich Haas sehen. Und dann ist die große Frage, was Renault hier machen kann was Toro Rosso hier machen kann. Also denen müsste die Strecke eigentlich nicht so liegen, aber gerade Toro Rosso hat in dieser Saison schon gute Leistung gezeigt, allen voran Carlos Sainz. Da würde ich eher dann Toro Rosso noch vor Renault sehen. Und dann ist natürlich die Frage natürlich noch nach McLaren Honda.
Ja, Neues von McLaren Honda, da kommen wir gleich noch zu. Christian, ich gebe die Frage einfach mal an dich weiter. Spiel den Ball zu dir. Die Aufteilung im Mittelfeld. Ich finde vor allem Force India könnte an diesem Wochenende zu einer faustdicken Überraschung fähig sein. Und ein bisschen erhoffe ich mir das auch von Esteban Ocon. Einfach nur, weil ich glaube, der Junge mal noch mal dieses gewisse Ausrufezeichen setzen muss im Kampf gegen Sergio Perez. Ich würde spontan Ole zustimmen und sagen, dass Force India sogar noch vor Williams steht. Wie siehst du das?
Ich glaube auf jeden Fall, dass das die beiden Teams sind aus dem Mittelfeld, die wir am weitesten vorne erwarten. Einfach wegen nach wie vor trotzdem diesen Mercedes-Motoren. Was Force India speziell angeht, habe ich, das ist ein reines Bauchgefühl und bekanntermaßen, wie die Hörer wissen, bin ich da extrem schlecht drin mit Prognosen vor am Rennwochenende. Aber ich glaube, dass Sergio Perez das ein bisschen besser liegen müsste als dem Esteban Ocon, vor allem dann im Rennen, also vielleicht noch nicht mal so vom reinen Speed her, aber im Rennen, weil es einfach immer ein ereignisreiches, turbulentes Rennen ist. Und warum auch immer, aber der Sergio Perez hat einen guten Riecher, durch solche Rennen, wo ein bisschen was passiert, gut durchzukommen. Von daher traue ich dem Sergio Perez sehr, sehr viel zu. Force India generell sehe ich beide absolut als Punktekandidaten, also auch aus eigener Kraft und nicht nur durch Ausfälle. Und bei Toro Rosso sehe ich es auch ganz ähnlich wie der Ole, dass ich nicht glaube, dass die an die Monte Carlo Performance anknüpfen können. Also das wäre schon eine echt große Überraschung, weil in Montreal einfach andere Faktoren wichtig sind. Das heißt, hier kommt es darauf an, dass die Bremsen vernünftig funktionieren, hier kommt es darauf an, dass der Motor wirklich richtig zieht auf den langen Geraden, hier kommt es darauf an, dass die Traktion wichtig ist, aber die gute Aerodynamik spielt natürlich auch in Montreal eine Rolle, aber die Aerodynamik in schnellen Kurven ist einfach sehr, sehr sekundär, weil davon gibt es nicht wahnsinnig viel in Montreal. Und ich glaube, dass das nicht unbedingt zum Vorteil für Toro Rosso ist. Wenn wir dann noch weiterschauen, Renault, bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob die auf dem gleichen Level spielen werden wie Force India und Williams, glaube ich tendenziell eher nicht. Und Haas ist so ein bisschen die Wundertüte. Also Haas, wenn die Bremsen im Griff haben, kann das mit der Ferrari Power auch funktionieren. Wenn es mit den Bremsen Probleme gibt, kann es auch ein Totalabsturz werden. Da wage ich überhaupt keine Prognose bei denen, um ganz ehrlich zu sein. Und McLaren Honda macht mal sowieso eine eigene Rubrik, finde ich, sollten wir langsam mal einführen, dass wir jedes Wochenende...
Ja, ist ja so. Neues von McLaren Honda. Gibt's gleich.
Ja, genau.
Sauber? Kommt mit dem Update, aber weiß man jetzt nicht so genau, wie man die einzuschätzen hat, oder?
Ja, da muss man schon befürchten, dass es für Sauber nicht gut laufen wird, weil die haben einfach jetzt einen Motorennachteil mit diesem Vorjahresmotor und diese Lücke, dadurch, dass dieser Motor nicht mehr weiterentwickelt wird im Gegensatz zu den anderen, die wird tendenziell, je länger die Saison dauert, eher größer als kleiner werden. Und das ist in Montreal nun mal extrem wichtig. Von daher sehe ich für Pascal Wehrlein kein wahnsinnig positives Wochenende bevorstehen.
Und für Marcus Ericsson?
Ja, ganz ähnlich. Also ich schätze den Pascal Wehrlein ein bisschen stärker ein trotzdem.
Ah ja, gleich geht's weiter hier mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsport3.de. Dann gibt es tatsächlich Neues von McLaren Honda. Es gibt Neues von Mercedes AMG Petronas, zumindest wenn es nach Eddie Jordan geht. Und wir haben noch viele weitere bunte Themen im Programm. Könnt ihr euch drauf freuen, wird glaube ich noch eine spannende Diskussion. Und wenn ihr Live-Sport wollt an diesem Wochenende, dann möchte ich euch unser Programm hier auf meinsport3.de ans Herz legen. Morgen, beziehungsweise Samstag, heute ist ja Donnerstag, Samstag und Sonntag, der zweite Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga, live ab 8.30 Uhr jeweils hier bei uns im Programm und Sonntag Nachmittag noch, natürlich vor dem Formel-1-Rennen, denn Primetime, 20 Uhr ist Rennstart, 14.45 Uhr, die German Football League, die Cologne Crocodiles empfangen die Berlin Rebels, alles live hier auf meinsportradio.de, hört da auf jeden Fall mal rein. Und gleich geht's dann weiter mit der Vorberichterstattung auf den großen Preis von Kanada in Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln. Und ja, ich grüße alle Hörer, die jetzt meinsportradio.de hören.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Der große Preis von Kanada in der Formel 1 steht an und wir sprechen drüber hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite wie immer Ole Waschkau, dessen YouTube-Kanal Mike Weiß Motorsport ich euch unbedingt ans Herz legen will. Da könnt ihr auf YouTube immer neueste Informationen, neueste Videos sehen, News, Meinungen und so weiter und so fort rund um den Motorsport. Und wenn ihr lesen wollt, was im Motorsport so passiert, dann empfehle ich euch motorsporttotal.com bzw. Formel1.de, dessen Chefredakteur Christian Nimmervoll bei uns ist. Und Christian, ich habe so ein bisschen quer gelesen bei euch, ne, wie ich das immer gerne mache und wie ihr das auch tun solltet. Und wir haben jetzt Neues von McLaren Honda, unsere Rubrik hier auch bei Starting Grid. Bald wird es auch ein Jingle geben. Ja, Neues von McLaren Honda wird dann untermalt. Mal schauen, könnt ihr euch drauf freuen. Wird auf jeden Fall ganz amüsant, glaube ich. Denn es gibt ja immer was zu lachen bei McLaren. Obwohl Zac Brown, der McLaren-Sportchef, ja, das Lachen so langsam aber sicher beendet. Denn man kolportiert immer mehr eine Trennung von McLaren und Honda. Das Exekutivkomitee von McLaren schaltet sich nämlich langsam ein. Und wir kennen das ja mit amerikanischen Vorbildern. Wenn das Exekutivkomitee sich einschaltet, Christian, das ist nie gut.
Ja, erstmal möchte ich einen Vorschlag bringen für den Jingle. Also mir fallen da zwei Sachen ein. Erstens, Don't Worry, Be Happy würde gehen. Oder Why Does It Always Rain On Me oder so irgendwas.
Gebe ich so das, weiter. Schreib mir auf und gebe ich so weiter.
Genau, das wären die Möglichkeiten. Du sprichst an dieses Interview, das Zac Brown gegeben hat diese Woche. Mhm. Also der Hintergrund ist folgender. Honda hatte eigentlich angekündigt oder hatte geplant, zum Grand Prix von Kanada, wie wir schon ein paar Mal erwähnt haben jetzt, eine sehr motorenbelastende Strecke, wo der Motor einfach ein Performance-Faktor ist, ein Update zu bringen. Und ob dieses Update jetzt die Welt verändert hätte, lassen wir mal einen Stern stehen. Aber es passiert jetzt nicht. Honda, aus welchen Gründen auch immer, da bin ich nicht mit den Details vertraut, muss ich ehrlich zugeben. Aber Honda hat es nicht geschafft, dieses Update zu bringen. Und das Bemerkenswerte war dann eigentlich nicht diese Absage, dieses Update, sondern die Reaktion von McLaren-Seite drauf. Weil wir wissen ja, dass schon länger man sich bei McLaren zumindest hinter vorgehaltener Hand damit auseinandersetzt, mit Alternativen zu diesem Honda-Vertrag für die Zukunft. Wir glauben auch, dass Gespräche zwischen McLaren und Mercedes schon stattgefunden haben. Jetzt wird zum ersten Mal in der Öffentlichkeit in einem Interview konkret angesprochen, dass man diese Partnerschaft mit Honda vielleicht nicht bis zum Ende durchziehen wird. Und bis zum Ende hieß er ja, die haben damals einen 10-Jahres-Vertrag unterschrieben. Also das wäre ein Vertrag gewesen bis Ende 2024. Ich glaube, wenn man weiß, wie die Formel 1 funktioniert und wie sich diese Leute wie Zac Brown in dem Fall sehr genau überlegen, was sie den Medien sagen, interpretiere ich das so, dass diese Gedankenspiele schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind. Also ich glaube tatsächlich, das ist ein sehr starkes Signal, wenn McLaren einen anderen konkurrenzfähigen Motor findet, dass die nicht mehr mit Honda weitermachen werden, weil jetzt irgendwie so der Punkt erreicht ist, wo die wissen, das ist sehr unwahrscheinlich, dass Honda das in den nächsten ein, zwei Jahren hinkriegt. Und zum anderen muss man langsam auch an die nächste Saison denken, wo einfach jetzt, wir haben Juni, die Planung für die neuen Autos voll losgeht. Also wenn man den Motor schon für nächstes Jahr wechseln will, dann muss die Entscheidung in Wahrheit jetzt demnächst fallen, um wirklich nicht ein Handicap mitzuschleppen ins nächste Jahr. Und ja, nochmal, also ich interpretiere das als sehr, sehr starkes Signal, dass bei McLaren die Honda-Partnerschaft nicht bis zum Ende durchgefahren wird.
Jetzt müssen wir auch noch ein paar weitere Faktoren da jetzt mit reinrechnen. Natürlich will man bessere Ergebnisse erzielen und man möchte wieder mehr lachen bei McLaren, so hat es Zac Brown gesagt. Natürlich möchte man aber auch seinen Starfahrer Fernando Alonso Anreize geben zu bleiben. Man möchte Sponsoren an Land ziehen, man möchte, dass Sponsoren auch bleiben, denn viele Sponsoren haben McLaren mittlerweile auch schon wieder verlassen. Ole, Fernando Alonso ist natürlich jetzt nochmal so ein bisschen, da ist nochmal extra Würze reingekommen nach seinem Indy 500 Auftritt. McLaren möchte sich da ja auch wieder mehr positionieren. Kann es da, um Alonso zu halten, wirklich nur diese eine Chance geben, sich von Honda zu trennen und was Neues, Erfolgreicheres anzupacken?
Ja, an sich schon. Also man sieht ja auch, man hat ja auch in Monaco gesehen, dass es definitiv am Motor liegt und nicht am Auto. Und man möchte natürlich Fernando Alonso halten. Ja. Man möchte natürlich, weil Fernando Alonso zieht da vielleicht auch dann noch ein paar mehr Sponsoren und McLaren ist halt wirklich jetzt in der schlimmsten Krise wahrscheinlich seit Anfang der 80er. Und das ist nicht gut. Allerdings ist dann halt auch wieder die Frage, wenn sie jetzt mit Indy liebäugeln, da ist Honda natürlich dann da der erste Ansprechpartner. Und jetzt fährt Jenson Button auch die 1000 Kilometer von Suzuka auch natürlich in einem Honda. Also das ist dann wieder, wird dann wieder mit zweierlei Maß irgendwie gemessen. Auf der einen Seite sagt man hier in der Formel 1, das ist brutaler Müll, was ihr da produziert, was die Motoren angeht. Und auf der anderen Seite macht man dann so Gastauftritte. Also es passt irgendwie nicht zusammen. Ne? Und also ich tippe mal darauf, dass sie nächstes Jahr vielleicht doch noch mit Honda fahren, aber dann ab 2018 nicht mehr. Allerdings, Zac Brown erzählt ja eigentlich keinen Müll. Ja? Also das, was Zac Brown sagt, hat ja alles Hand und Fuß. Und natürlich möchte man möchte, glaube ich, einfach nicht mehr hinterherfahren, sondern man möchte da was Vernünftiges haben. Ich glaube, das ist gerade die Frage ist, welchen Motorenpartner man denn nimmt, weil gibt nicht so viele zur Auswahl, gibt halt nicht mehr Hart und Judd und wie sie alle damals hießen. Und Mercedes sträubt sich ja so ein bisschen und die anderen beiden Alternativen, ja. Also ich finde ja, McLaren Renault klingt ganz gut.
Ich hätte nichts gegen McLaren Ferrari einzuwenden.
Ja,
das wäre sehr ironisch auch, oder?
Das wäre ziemlich cool, ja, aber kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und die sind gerade ziemlich in der Zwickmühle. Und Fernando Alonso wird sich das halt auch nicht mehr lange antun, glaube ich.
Macht Cosworth nichts mehr?
Nee, die haben auch zu viel Rückstand natürlich. Ne? Also
Christian,
das ist schwierig.
Wenn wir jetzt das Ganze drumherum doch mit einberechnen, was da jetzt so hintersteht und hinterhergezogen wird in die Suzuka-Langstrecke, und man sich da ja wieder auch so ein bisschen als omnipräsente Motorsportmarke vermarkten will, ist schon ein bisschen viel mit reinzurechnen, ne?
Ja, also ich glaube tatsächlich nicht dran, dass McLaren Ferrari stattfinden wird. Das halte ich für völlig ausgeschlossen. Vielleicht auch nur ein Bauchgefühl aufgrund der Historie, aber ich glaube nicht.
Wir wissen ja, wie das mit deinem Bauchgefühl ist. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, liebe Hörer. Ja,
da können wir schon den Vertrag fertig hinlegen eigentlich dann.
Boah, ich glaube, da wird Ron Dennis, weiß ich nicht, die Zentrale abfackeln, wenn das passiert.
Ja, wahrscheinlich.
Außer genau, Marlboro kommt zurück als Sponsor. Das würde ja passen.
Ja, sowieso.
Also die realistischste Variante ist schon McLaren-Mercedes. Ich glaube, dass da bei Mercedes sich Toto Wolff und Niki Lauda einig werden müssen, ob sie das denn machen wird. Aber ich glaube schon, dass es da Möglichkeiten gibt, so ein Szenario zu machen. Was tatsächlich dann spannend wird, ist, was macht man mit Fernando Alonso in Indy? Weil mit Honda war das natürlich jetzt, das hat gepasst wie Faust aufs Auge, weil die da drüben ja auch einen Honda-Motor gefahren sind. Ich glaube, nach der Vorstellung, die Fernando Alonso dieses Jahr gezeigt hat, würden die mit Kusshand jedes Team Fernando Alonso für nächstes Jahr nehmen. Die Frage ist, würde Mercedes das zulassen, dass Fernando Alonso dann in einem Honda fährt? Also da bin ich mir nicht sicher, das wird man vielleicht verhandeln. Vielleicht sagt auch Fernando Alonso, okay, wenn wir dafür in der Formel 1 bessere Chancen haben, dann stelle ich halt Indy nochmal 2-3 Jahre hinten an, weil ewig lang wird er auch nicht mehr Formel 1 fahren wahrscheinlich. Aber das ist tatsächlich für mich die größte Frage in diesem Konstrukt. McLaren Renault wäre natürlich auch noch eine theoretische Möglichkeit, sicher viel wahrscheinlicher als McLaren Ferrari. Aber irgendwie, wahrscheinlich wegen der Historie, die McLaren und Mercedes einfach zusammen haben, ist für mich kommt eigentlich als Alternative fast nur McLaren Mercedes in Frage.
Ja, wie passend, dass es auch zu Mercedes ein paar Gerüchte gibt, über die wir sprechen können. Eddie Jordan hat die so ein bisschen hervorgeschoben. Eddie Jordan, der neben viel Dünnpfiff auch eben manchmal richtige Sachen sagt. Nämlich zum Beispiel hat er vorausgesagt damals oder hat das rausgeplaudert, dass Michael Schumacher zu Mercedes kommt 2010 und natürlich, dass Lewis Hamilton zu Mercedes wechselt. Nun, jetzt hat Eddie Jordan wieder zugeschlagen und gesagt, dass Mercedes nach 2018 gar nicht mehr Formel 1 fahren will. Passt natürlich auch so ein bisschen in unsere Gedankenspiele, die wir schon in diversen anderen Ausgaben von Starting Grid hatten, dass Mercedes sich ein bisschen mehr auf die Formel E einschießen könnte, ist natürlich ein Faktor. Allerdings hat Mercedes ja durch das Concorde-Abkommen oder dieses bilaterale Abkommen, was mit Bernie Ecclestone geführt worden ist, eigentlich eine Startpflicht bis 2020. Daraus könnte man aber raus, wenn man das Team verkauft. Viele Sachen, Christian, es gab auch schon ein Dementi von Mercedes. Eddie Jordan sagt, sie würden als Motorenlieferant weiterarbeiten. Passt dann natürlich zu dem McLaren-Ding. Erstmal, wie realistisch siehst du das, was Eddie Jordan da selber gesagt hat? Und wie schätzt du das Dementi von Toto Wolff ein?
Also das Dementi schätze ich so ein, dass das selbst, wenn da was dran ist, auf jeden Fall gekommen wäre. Da würde ich jetzt nicht wahnsinnig viel drauf geben. Ich glaube, es ergibt das, was Eddie Jordan sagt, ergibt auf ganz, ganz vielen Ebenen Sinn. Ich muss dazu vielleicht ein bisschen ausholen. Wir haben schon vor Monaten, wir haben darüber aber nie geschrieben, weil die Geschichte ein bisschen dünn war, aber jetzt in diesem Kontext haben wir es aufgebracht, dass es einen Geschäftsmann gibt aus Südostasien, der hat richtig Kohle, der ist auch gewillt, sich im Motorsport zu engagieren und der hat ein Interesse dran, auch dieses Mercedes-Team zu übernehmen. Wir glauben, das wissen wir nicht, dass es da auch schon Gespräche gegeben hat. Wie ernst diese Nummer ist, ob das realistisch ist, das steht auf einem völlig anderen Blatt Papier und das möchte ich nicht beurteilen. Aber ich weiß, da gibt es jemanden, der sich das vorstellen kann. Ob auch Mercedes das will, an denjenigen zu verkaufen oder vielleicht gibt es auch jemand ganz anderen, das weiß ich nicht. Aber es gibt da auf jeden Fall Möglichkeiten für Mercedes auszusteigen. Und jetzt unabhängig von diesen vielen unbestätigten Gerüchten, glaube ich, dass man sich einfach nur mal in die Mercedes-Konzern-Denke reinfuchsen muss. Und wenn ich dann 4-5 Jahre lang in der Formel 1 alles gewonnen habe, gibt's eigentlich nicht mehr viel, was du gewinnen kannst an Werbewert, an PR-Wert. Also der 4., 5. Erfolg ist einfach nicht mehr so toll und gut zu vermarkten wie der 1. Das ist so. Das heißt, irgendwann nutzt sich das so ein bisschen ab. Und dann macht's aus meiner Sicht tatsächlich Sinn. Ich glaube nicht, dass Mercedes total den Stecker ziehen wird bei der Formel 1. Ich glaube tatsächlich, die würden sich auf ein Programm als Motorenhersteller wieder beschränken und vielleicht die werkseitigen Jetons tatsächlich mittelfristig auf die Formel E zu setzen. Das ist etwas, was ich mir aus Konzerndenke sehr gut vorstellen kann. Ich möchte das aber ausdrücklich nicht als Wertung verstanden wissen, ob es passieren wird. Ja, habe ich keine Ahnung, sage ich ganz ehrlich. Aber wenn man so diese Puzzlesteine zusammensetzt, ergibt das schon ein bisschen Sinn, was Eddie Jordan da sagt.
Ole, es ergibt natürlich dadurch dann auch ein bisschen Sinn, dass was wir so ein bisschen auch gesagt haben, auch letzte Saison schon, ne, dass nachdem bekannt wurde, dass Mercedes sich das Startrecht für 2018, 2019 für die Formel E erworben hat, dass wir da auch die Personalie Lewis Hamilton ein bisschen mit reingezogen haben in diesen Kakao. Und jetzt kommt nochmal mehr Kakaopulver dazu auf dieses Gerücht. Mercedes hat alles gewonnen. Der Peak ist quasi erreicht. Jetzt kann es im Grunde nur noch schlechter werden für Mercedes in der Formel 1, weil die anderen Teams natürlich auch nicht pennen, allen voran Ferrari. Als du das gelesen hast, was ging dir durch den Kopf, Ole?
Naja, ich war nicht wirklich überrascht. Ich war ein bisschen überrascht über das Jahr 2018, was Eddie Jordan da genannt hat, aber so generell ist das auch, was Christian gesagt hat. Also man kann es unterbrechen mit der Frage, was sollen sie eigentlich noch da? Weil sie haben alles gewonnen, alles in Grund und Boden gefahren. Also so dominant war noch nie jemand. Und die Mercedes war natürlich in der ersten Ära, in der sie in der Formel 1 aktiv waren, auch schon so dominant. Da wurde das dann durch den Le Mans-Unfall dann beendet. Aber sie können ja nur noch verlieren, ja. Und gerade Mercedes ist ja eine sehr stolze Marke und die werden sich halt nicht mit einem dritten Platz oder so zufrieden geben. Also man sieht es ja auch dieses Jahr, jetzt haben sie plötzlich einen echten Gegner und einiges an Personal ist weg. Und jetzt plötzlich läuft es nicht mehr so gut. Klar, sie sind immer noch eins der beiden Top-Teams, aber es kann, also besser werden kann es ja eigentlich fast nicht mehr. Und es kann nur noch schlechter werden und dann die Formel E ist ja so ein bisschen auch die Zukunft, auch was auf den Straßenverkehr, sage ich mal, auf Straßenautos bezogen. Und warum sich nicht da engagieren und dann die Formel 1 Formel 1 sein lassen? Das Team dann, wenn es noch richtig Wert hat und erfolgreich ist, dann gut zu verkaufen an irgendjemanden. Vielleicht auch an eine andere Marke, keine Ahnung. Audi möchte ja immer wieder gerne. Das wäre natürlich ein krasser Deal zwischen den beiden Konzernen. Man könnte auch wieder nach Le Mans dann gehen zum Beispiel. Das wäre, glaube ich, auch interessant. Aber ich glaube, die Formel E wäre dann natürlich die echte Alternative. Und dann wirkt es auch nicht mehr so unrealistisch, dass plötzlich Lewis Hamilton in der Formel E fährt. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Auch wenn immer alle sagen, wie ich sowas denken kann. Aber mich würde es nicht überraschen. Und Mercedes wäre schlau, wenn sie das Team bald verkaufen würden. Dann hätten sie alles gewonnen und dann wäre man wieder gegangen, so wie man das als echtes Werksteam heutzutage macht.
Wie praktisch auch, dass Lewis Hamiltons Vertrag 2018 ausläuft.
Ja, komisch, ne?
Also, da ist ja das Nächste. Das kommt ja auch noch dazu. Und die Formel E braucht noch dieses große Aushängeschild. Und ich glaube sogar, dass die Formel E so ein bisschen darauf hofft, mit dem Einstieg von Mercedes, so er denn kommt, wir machen ein bisschen Hypothese jetzt hier, da nochmal so einen gewissen Boom zu erfahren. Denn das fehlt halt dieser Rennserie noch. Und dann muss man doch echt sagen, Eddie Jordan könnte wirklich zum dritten Mal richtig liegen, oder Christian?
Ja, also wie schon gesagt, ich halte das durchaus für möglich. Und ich glaube, es kommt auch noch ein Faktor dazu, nämlich was macht der Volkswagen-Konzern? Weil ich glaube, dass man sich bei Volkswagen momentan sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzt, vielleicht mittelfristig auch Formel 1 zu machen. Wir wissen, das ist bestätigt, dass der VW-Konzern bei diesen Motoren-Meetings drin sitzt, wo es um die nächste Motorengeneration geht, die dann ab 2020 in der Formel 1 fahren wird, oder 2021 besser gesagt. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Volkswagen Formel 1 macht und sozusagen ein bisschen eine Lücke füllen würde, die Mercedes dann hinterlässt. Welche Marke VW da reinschickt, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, am realistischsten wären Porsche, kann ich mir sehr gut vorstellen, vielleicht auch Audi. Aber das ist auch beim McLaren im Übrigen Thema, als Motorenlieferant. Also vielleicht wird es da auch die ganz große Überraschung geben und wir sehen wieder einen McLaren-Porsche, der hat es auch schon mal gegeben in der Vergangenheit. Also da ist sehr, sehr viel in Bewegung und sehr schwer vorherzusagen, was tatsächlich passiert. Aber das auf der politischen Verhandlungs- und Gerüchteebene wird das, glaube ich, ein spannender Sommer, der uns bevorsteht.
Ich glaube, was vor allem wichtig ist, ist, dass die Formel 1 noch attraktiv genug ist, dass sich Konzerne wie Volkswagen dazu entschließen würden, zu kommen. Also dass es nicht heißt, die Formel 1 ist wirklich überhaupt kein Thema mehr, sondern selbst wenn Mercedes jetzt ausscheiden sollte, dass ein anderes namhaftes Unternehmen diesen Platz füllen könnte. Und so wäscht dann eine Hand die andere so ein bisschen, oder?
Ja, genau. Also ich glaube, da befindet sich die Formel 1 momentan auf einem recht guten Weg, weil wir wissen, dass sich Volkswagen immer wieder mit dieser Frage auseinandergesetzt hat, machen wir Formel 1 oder tun wir es nicht? Und quasi jedes Jahr wurde der Gedanke wieder verworfen. Das lag mit Sicherheit viele Jahre lang an Ferdinand Piëch, am Obermufti, wenn man es mal ganz flapsig sagen will, jetzt im Volkswagen-Konzern. Der hat bei Weitem nicht mehr den gleichen Einfluss, wie er ihn früher hatte. Da gab es auch persönliche Animositäten, einfach mit Bernie Ecclestone, das wäre nicht zusammengegangen. Aber ich kann mir tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen, dass der Volkswagen-Konzern da einsteigt. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Konzern, für den das noch spannend wird. Also vielleicht kriegt es auch Honda noch auf die Reihe. Ja, die bleiben ja mit Sauber in der Formel 1 vertreten. Vielleicht überlegen die sich auch mit Sauber vielleicht wieder Werksteam zu machen. Ich weiß es nicht. Aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich sehe es auch genau wie du so, dass die Formel 1 schon mal unattraktiver war, für Hersteller reinzugehen.
Ja, für PSA könnte es natürlich auch noch interessant werden. Also genau. Peugeot, Citroën. Ach, schön. Wir können auf jeden Fall auch im Sommer über die Formel 1 weitersprechen. Das werden wir natürlich auch hier tun. Jetzt machen wir noch eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich noch über TV-Rechte und wie sie so vergeben werden und was da so passieren kann. Für uns Ole möchte da so ein bisschen was loswerden. Könnt ihr euch drauf freuen. Und wir versuchen, der Frage nachzugehen, wer ist eigentlich der beste Fahrer unserer Generation? Na, so ein bisschen Buntes gleich hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München-Eichenried. Sei dabei, wenn Hendrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich hier zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschka und der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, Formel1.de, Christian Nimmervoll. Ja, TV-Rechte sind ein großes Thema in der Formel 1. Die werden bald neu vergeben. Sky und RTL in Deutschland wissen nicht so recht oder eben doch, was sie wollen mit der Formel 1, ob sie die Formel 1 noch wollen. Ole, du hast dir da so ein paar Gedanken zugemacht, ne? Lass mal hören.
Ja, also da werden ja immer wieder Gerüchte laut und jetzt haben ja die Kollegen, unsere Kollegen von Formel1.de diesen Artikel gepostet, dass man bei der Formel 1 überlegt, digital zu werden und ein Bezahlprogramm zu haben, was ich sehr gut finde, denn das ist der richtige Schritt für die, ja, was digital und Internet angeht, doch sehr. Ja, da ist die Formel 1 noch sehr in den 80ern hängen geblieben gefühlt. Und dann gab es diesen Artikel und dann habe ich in die Formel 1 Facebook-Gruppe geguckt und da wurde dieser Artikel verlinkt und der Artikel, weil zumindest was den Facebook-Post angeht, schließt ja dann mit der Frage ab, was wie viel man bereit wäre, dafür auszugeben. Und da habe ich da so reingeguckt und ich war ein bisschen schockiert, denn der Großteil wirklich hat gesagt, gar nichts. Ja, oder auch für eine einstellige Überholmanöverzahl gebe ich nichts aus oder Streamingdienste sind der letzte Dreck. Und das ging eigentlich die ganze Diskussion über so. Es haben auch ein paar gesagt, ja, würde ich was ausgeben, Zehner, aber dann auch andere wieder, es wird alles zu teuer, weil die Bildzeitung kostet mittlerweile auch 90 Cent, habe ich gesagt, das sind 1,80 Mark und so weiter und so fort. Also das hat mich wirklich, wie gesagt, schockiert, denn das ist ja eigentlich was für die Fans und die Fans nehmen es tatsächlich nicht an. Einer hat zum Beispiel auch gesagt, es ist ihm egal, weil er schaut sowieso illegal im Netz und so weiter und so fort. Und da muss ich wirklich an die Fans mal appellieren und fragen, was das soll, weil das ist was für die Formel 1 und das ist was Gutes und das ist was für die Zukunft und es wird einfach so abgeschmettert. Und da muss ich mich auch fragen, wer denn da wirklich noch Fan ist, ja, oder also wenn ihr da kein Interesse dran habt, also solltet ihr dazugehören und nur noch aus Langeweile guckt, dann guckt bitte einfach gar nicht mehr, weil das muss nicht sein und man sollte sich lieber drüber freuen, darüber, dass die Formel 1 endlich modern wird. Und gerade jetzt aktuell ist die Formel 1, glaube ich, spannender denn je und interessanter denn je. Und das finde ich wirklich schade, dass dann viele Fans da einfach sagen, sie würden zum Beispiel einen Zehner im Monat dafür noch nicht mal bezahlen. Also das finde ich wirklich traurig. Und das wollte ich, wie gesagt, mal loswerden. Und mich würde da auch eure Meinung sehr zu interessieren. Vielleicht kann Christian auch was dazu sagen.
Ja, also ich glaube, generell ist es immer ein bisschen schwierig mit Paid-Content natürlich, wo du extra was dafür bezahlen musst, einfach wenn es die Menschen gewöhnt waren, dass sie die Dinge auch gratis konsumieren konnten. Ich glaube aber auch umgekehrt, dass man, wenn man die Leute vorher fragt, wärst du bereit dafür zu zahlen, sagen natürlich alle nein, ja. Das ist irgendwie so ein bisschen Naturphänomen, glaube ich. Ich kann mir schon vorstellen, dass es funktionieren würde, auch aus kommerzieller Sicht, weil es funktioniert auch bei anderen Sportarten. Also es funktioniert bei der MotoGP, der Player. Es funktioniert bei ATP-Tennis, soweit ich weiß, ganz gut, das kommerzielle Modell. Der einzelne User, ob der das dann, also es muss jeder mit sich selbst ausmachen. Und ich glaube, es hängt letztendlich dann auch ein bisschen davon ab, wie viel man denn dafür verlangen würde. Also so ein Zehner im Monat, natürlich nur unter der Voraussetzung, dass du dann auch wirklich deutlich mehr geboten bekommst als jetzt im Free-TV, würde ich persönlich, wäre ich jetzt ein Fan, würde ich schon bezahlen dafür. Also das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen.
Vielleicht noch ich kurz dazu. Wir haben das ja schon mal hier auch besprochen in einer unserer früheren Sendungen. Das Formula One Network mit Archiv, mit der Möglichkeit, auf alte Rennen zuzugreifen, Dokumentation. Da würde ich persönlich bis zu 20 Euro für bezahlen im Monat. Ganz ehrlich. Also das ist es mir wert. Und ich kann für mich persönlich sagen, mein Sky-Abonnement im Sportbereich habe ich vor allem für die Formel 1 mit und also für Fußball auch, aber was danach kommt, vor allem für die Formel 1. Nur so für euch als kleine Ergänzung noch. Ja, was wir jetzt machen werden, ist Folgendes. Da uns die Zeit ein bisschen davongerannt ist, weil wir uns ein bisschen verquatscht haben. Ich habe das gerade angekündigt, dass wir den besten Fahrer unserer Generation küren wollen. Wir werden jetzt einfach Name-Dropping betreiben als Cliffhanger für die nächste Ausgabe. Und in der nächsten Ausgabe werden wir euch erklären, warum wir diese Namen genannt haben. Okay? So machen wir es einfach. Und deswegen würde ich sagen, Christian Nimmervoll, wer ist der beste Formel-1-Fahrer unserer Generation? Wir haben das so festgesetzt, dass wir gesagt haben, nach der ersten Michael-Schumacher-Generation. Also alles ab 2006 so circa, weil es geht ja auch ein bisschen fließend über.
Ja, also für mich gibt es drei Kandidaten und ich habe mich dann letztendlich für Fernando Alonso entschieden.
Ole Waschka?
Ich müsste eigentlich natürlich Gaston Massacane sagen, aber ich sage Lewis Hamilton.
Ja, ich würde auch Lewis Hamilton sagen. Warum? Das erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe, denn wir möchten jetzt zum Abschluss auch noch den großen Preis von Kanada tippen. Wir tippen die ersten drei Plätze, die Pole Position und die Frage, ob Lance Stroll in der Wall of Champions landet. Christian Nimmervoll.
Also ich tippe Lewis Hamilton auf die Pole Position. Ich glaube allerdings über mich selbst, dass das ein sehr mutiger Tipp ist und deswegen glaube ich auch, dass er das Rennen nicht gewinnen wird, sondern ich glaube, es wird Sebastian Vettel das Rennen gewinnen und ich tippe vor Valtteri Bottas. Ich glaube, dass Lewis Hamilton ausscheiden wird, was sehr schlecht wäre für die WM. Und auf den dritten Platz tippt man einen Überraschungsmann. Wen tippt man denn da drauf? Sagen wir mal Felipe Massa. Das war wahrscheinlich ein Tipp, der nicht aufgehen wird. Und Lance Stroll in der Wall of Champions, ich glaube zwar, der crasht, aber ich halte ihn nicht für einen Champion, deswegen glaube ich an einer anderen Stelle.
Okay, alles klar. Ole, was sagst du?
Ich sag auch Lewis Hamilton auf der Pole. Ich sage aber, dass Valtteri Bottas das Rennen gewinnt vor Sebastian Vettel und Lewis Hamilton. Und ich sage, dass Lance Stroll nicht crasht, sondern Zehnter wird.
Okay. Ich sage, dass Lewis Hamilton auf der Pole landet, da sind wir uns alle einig. Ich sage auch, dass er das Rennen gewinnt vor Valtteri Bottas und Sebastian Vettel. Er wird es durch eine Teamorder gewinnen Und Lance Stroll wird in der Wall of Champions landen im Rennen. Ja, das sind unsere Tipps. Was sind eure? Ne? Facebook, Twitter, meinsportradio.de in die Kommentare. Mein Name ist Kevin Scheuren. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Christian Nimmervoll, Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, Formel1.de, dass er heute dabei war.
Bitte gern, wie immer Spaß gemacht.
Und in der nächsten Ausgabe dann viel für euch. Jetzt haben wir euch Food for Thought gegeben. Nehmt das mit ins Wochenende, genießt die Formel 1. Das Wochenende in Kanada wird wirklich aufregend. Und das letzte Wort hat wie immer Ole Waschkau.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall wie immer Spaß gemacht. Und ja, Formel 1 zur besten Sendezeit abends. Und gibt, glaube ich, kein Argument, was dafür spricht, es nicht zu gucken. Also guckt es und habt Spaß. Und das wünsche ich euch auch. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins. Keep racing.
Tous les jours. Dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Los geht's am Montag, den 29. Mai. Täglich ab 9 Uhr in der Sportshow. Auch am Wochenende. Tous les jours. Die French Open auf meinsportradio.de. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.